D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber, Dennis Horn.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend.
Was ist mit deiner Stimme los, Herr Pähler?
Meinst du, Männchen verschluckt?
Irre Woche für das ZDF. Quotenrekord trifft Umfragewirrwarr.
Spannende Reise fürs alte Europa. Chefredakteure treffen New Yorker Medien.
Verrückter Newsroom für Google. Redakteure treffen auf Suchanfragen.
Wahnsinnstreffpunkt für Reporter. Wie Cafés das Leben unserer Silicon Valley-Korrespondentin prägen.
Das sind unsere Themen jetzt in einer Stunde. Was mit Medien?
D-Radio Wissen
kommt heute vom Medienjournalisten Stefan Niggemeier. Er kritisiert die Berichterstattung des Heute-Journals in der Halbzeitpause des WM-Halbfinalspiels zwischen Brasilien und Deutschland. Da hatte das ZDF erst kurz über den Konflikt zwischen Israel und Palästina berichtet. Dann aber wechselte Klaus Kleber abrupt das Thema, schaltete nach Brasilien zum Korrespondenten vor Ort. Dazu Stefan Niggemeier, Zitat: Es war aufgrund dieses Heute-Journals nicht ganz leicht zu erkennen, wo sich das größere, das purere Drama in jenen Stunden abspielte, im Nahen Osten oder in Brasilien. Es reicht nicht, dass das ZDF die Nachrichten zur Quotenmaximierung in die Mitte eines Fußballspiels gequetscht hat. Es muss einen wesentlichen Teil dann auch noch dem Fußball widmen und vors Stadion schalten. Im Zweifel opfert das ZDF seine Nachrichten gerne nicht nur dem Fußball, sondern vor allem der Quote. Kommt heute von Herrn Pähler.
Ja, der Übergang war hart. Oder besser gesagt zu hart, finde ich. Das hat Klaus Kleber auch selbst zugegeben, als er am nächsten Tag twitterte: Denke, es war richtig, aber Kurve zu hart bekam, während Israel schalte, aufs Ohr, dass Brasilien schalte, steht Stress, sorry. Verständlich irgendwie. Und doch würde ich von so einem erfahrenen Nachrichtenmann und dem Heute-Journal etwas anderes erwarten. Immerhin kann man aber sagen, dass die Art und Weise der Berichterstattung die allgemeine Stimmungslage getroffen hat. Wie dem auch sei, der Drops ist gelutscht. Und zur Frage der Quotenfixierung des ZDF, ehrlich gesagt verstehe ich auch hier die Aufregung nicht so ganz. Ich bin ganz ehrlich, würde das ZDF die Sendung vor oder nach dem Spiel senden, mich würde sie in diesem Fall nicht erreichen mit dem Heute-Journal. Für mich hat das Heute-Journal in der Halbzeitpause genau den richtigen Sendeplatz.
Hier ist D-Radio Wissen am Donnerstagabend nach 20 Uhr. Das heißt, hier ist
Was mit Medien? Das, ich sag mal, verrückteste Medienmagazin dieser Woche.
Was war das auch für eine Woche? Es gab eine Fliegerbombe, die legte den Medienpark in Unterföhring lahm. Da durften die Mitarbeiter früher nach Hause.
Oh, wie schön.
Wir haben erfahren, dass Jörg Pilawa noch eine Quiz-Sendung moderieren wird. Quiz-Onkel TV heißt die. Und es ist auch ein TV-All-Time-Zuschauerrekord gefallen.
Ja, beim Fußballspiel Deutschland-Brasilien nämlich. 32,57 Millionen Zuschauer sahen den deutschen Sieg über Brasilien. Wir sprachen ja auch gerade schon darüber, dass Medienjournalist Stefan Niggemeier das Heute-Journal unglücklich fand, sagen wir mal. Über die Medienthemen sprechen wir jetzt auch mit Thomas Lückerath, dem Chefredakteur von dwdl.de. Hallo Thomas.
Ja, hallöchen.
Schön, dass du bei uns bist. Mensch, du, dieser ZDF-Quotenerfolg, der hat dann ja auch am Mittwochabend gleich mal die Heute-Nachrichtenausgabe um 19 Uhr erreicht, wurde gleich direkt zum Start verkündet. Auch das hat Stefan Niggemeier kritisiert. Zu Recht, oder war das legitim, dass das ZDF sich da vielleicht auch an der Position ein bisschen selbst gefeiert hat?
Ich glaube nicht, dass das an der Stelle die richtige Gelegenheit wäre, sich dafür zu feiern. Ich teile die Empörung von Stefan da durchaus. Und die Quotenfixierung des ZDF, die sieht man auch heute Abend alleine schon wieder. Maybrit Illner soll ja ein Polit-Talk im ZDF sein, an einem Tag, an dem sich in Nahost nach wie vor es weiter verschärft und Deutschland den obersten CIA-Spion ausweist oder bittet, das Land zu verlassen. Unterhält sich Maybrit Illner über das Fußball-WM-Finale.
Ansonsten
fragt man sich, naja, kann man machen. Da kann doch mal so alle
acht Tore
diskutieren.
In der Tat, was ich vor allem so bitter finde, ist, ich kann jedem nur empfehlen, ignorieren Sie die ZDF-Sendung um 22.15 Uhr, Maybrit Illner. Besser zu ZDF Neo schalten, der Rassist in uns, sensationelles TV-Experiment. Und das ist das Kuriose, da läuft das Sehenswerte, das wichtigere Programm beim kleinen Spartensender, während die Masse bespaßt wird.
Ihr habt gesagt, das sind die wichtigsten 75 Minuten des Jahres von ZDF Neo. Wieso? Was passiert da?
Wer einschaltet, wird innerhalb von 75 Minuten merken, wie können solche Vorurteile und rassistische Tendenzen in jedem von uns entstehen, wenn wir uns es nur einreden lassen, wenn wir manipuliert werden können. Und dass das geht und auch jedem, der so von uns sagen würde, ja, uns wird das nicht passieren. Erschreckend, dass man sieht, doch, es kann auch jemandem wie uns passieren, weil man bei dieser Sendung davor sitzt und denkt, Wahnsinn, irre. Also es erklärt ein Stück weit, wie kommen solche Haltungen zustande. Sehenswert.
Das, Wann läuft das genau?
ZDF Neo 22.15 Uhr.
Aber auch in der Mediathek vermutlich.
Also mit Sicherheit, ich hoffe doch.
Aber ansonsten lass uns noch kurz beim ZDF bleiben. Die sind ja auch mit dieser, ich sag mal, Doppelsendung Deutschlands Beste, beste Frauen, beste Männer, ein bisschen angeeckt. Da wurde ja suggeriert...
Das hast du schön gesagt.
Ja, ein bisschen.
Ein bisschen. Da wurde ja suggeriert, dass Zuschauer mitwählen konnten, aber eigentlich basierte das Ranking auf einer schon ja, zuvor abgeschlossenen Meinungsumfrage von einem Meinungsinstitut. Was war da jetzt konkret los?
Das wäre ja schön, wenn es so einfach dann nur wäre, wenn das nur der eine Fehler gewesen wäre. Man hat quasi die Hörzu abstimmen lassen, man hat ein Voting auch über das Internet ermöglicht. Dann kam erst raus, das hat gar keine Rolle gespielt, man hätte eine repräsentative Umfrage genutzt. Das war schon peinlich genug, weil man im Vorfeld halt sich so als modern gegeben hat, dass man die Leser mit einbeziehen möchte. Peinlicher wurde es dann, dass das ZDF nochmal nachgeschaut hat und einige Stunden später nochmal sagte, ah nee, man hat schon Teile des Votings durchaus mit einfließen lassen. Sodass man am Ende ein Voting hat, was weder vom Publikum bestimmt wurde, noch auf einer repräsentativen Umfrage beruht, sondern ein Mischmasch aus allem.
Das klingt ja so ein bisschen, ach guck mal, Platz 3 und 4 gefallen uns nicht so. Guck mal, 5 liegt ganz weit vorne in dem anderen Voting. Lass uns das doch dann umschieben. Also so klingt das jetzt für mich.
Ja, definitiv. Also es ging ja auch offensichtlich...
Vielleicht auch, wer einfach Zeit hatte bei der Aufzeichnung oder bei der Live-Sendung. Ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube, es war ein bisschen die Angst vor dem Ergebnis der Leserumfrage auch ein bisschen, dass man dann gesagt hat, wir wollen zwar theoretisch unsere Zuschauer befragen oder die Leser, der hört zu, aber man hatte dann so ein bisschen Sorge, dass so gewisse Bereiche des gesellschaftlichen Lebens und der Wissenschaft vielleicht gar nicht zu Wort kommen. Peinlich, es ist fürs ZDF peinlich, wenn man sieht, dass ein Fernsehsender die Zuschauer mit einbeziehen wollte, aber sich mehr um den Effekt als um die tatsächlichen Antworten kümmert.
Wir sprechen nachher noch darüber, dass Google einen Newsroom gestartet hat, wo auch tatsächlich journalistisch mitgearbeitet wird, also klassische journalistische Arbeiten. In dieser Woche haben wir aber auch gesehen, dass wirklich klassische Medienleute zu Internetkonzernen wechseln in Deutschland, die Personalie bei Twitter, dass vom Endemol Michael Kolatschny zu Twitter gegangen ist, um dort der TV-Beauftragte zu sein, um sozusagen der Kontaktmann für die Medien zu sein. Wird das Twitter nach vorne bringen?
Da würde ich jetzt nicht so viel reininterpretieren, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die Verwendung und die Integration von Twitter durch die Medien allgemein da eine wichtigere Rolle spielt als jetzt eine einzelne Personalie. Ich möchte dem Kollegen nicht zu nahe treten, aber ich glaube, dass der Erfolg von Social Media nicht von einzelnen Managern der Unternehmen, sondern von dem Leben und dem Benutzen der Dienste
Ja, und abhängt. Vielleicht, wenn Medien die auch ernster nehmen und in den Umfragen dann auch sich völlig auf die Zuschauer verlassen, wie wir ja gerade schon gelernt haben.
Da bin ich sehr gespannt. Lass uns doch nochmal auf eine Umfrage im weitesten Sinne schauen. Die, glaube ich, da geht es wirklich mit rechten Dingen zu, nämlich die Emmy-Nominierung. Mhm. Die sind ja jetzt gelaufen und es gab durchaus Überraschungen. Oder war alles erwartbar, was da so an Nominierten auf der Liste steht?
Nein, es gab durchaus Überraschungen. Netflix im letzten Jahr groß sozusagen eingestiegen bei den Emmys, hat in diesem Jahr seine Nominierung nochmal mehr als verdoppelt, was neben House of Cards auch an der Gefängnisserie Orange is the New Black liegt. Und eine Serie, die unter Umständen bekannt ist, wenn man den Film kennt, Fargo, ist mit 18 Nominierungen immerhin auf Platz 2 hinter Game of Thrones, der meistnominierten Serie mit 19 Nominierungen.
Ihr seid ja da auch mit Medienpartner von DWDL und du hast dir sozusagen in einem riesigen Berg Papier angeschaut, wer alles nominiert ist. Hast du darunter irgendwie noch, vielleicht ist es ja sogar Fargo, eine Cook-Empfehlung, wo du sagst, das ist eine Sache, die finde ich total spannend, schaut euch das an.
Also Fargo ist definitiv sehenswert. Es dauert noch ein bisschen, bis es nach Deutschland kommt. Wird aber über einen derzeit sehr viel im Gespräch befindlichen SVOD-Anbieter nach Deutschland kommen. Da kann jetzt jeder Zuhörer mal überlegen, um wen es da geht. Cook-Empfehlungen darüber hinaus. Gut, Game of Thrones, und das kennen die Zuschauer dann wahrscheinlich. Orange is the New Black kann ich auch sehr empfehlen. Ist eine heitere Serie, ist jetzt nicht die Serie für die großen Fortsetzungsliebhaber, die gerne eine große epische Geschichte hätten, aber für zwischendurch gut.
Ist es mal wieder so dieses gute alte Monster of the Week sozusagen? Also quasi ein Monster, also jetzt nicht wirklich ein Monster, aber das mal ein Fall pro
Episode? Das nicht, nein. Es ist schon eine fortlaufende Geschichte, das schon, aber wesentlich leichter erzählt, jetzt nicht so schwermütig oder so episch wie zum Beispiel Game of Thrones.
Ich vermisse das ja ein bisschen, aber wir werden das vertiefen. Das Thema der Emmys, das machen wir am Samstag, denn dann bist du bei uns auch nochmal zu hören ab 10 Uhr. 10 Uhr bis 14 Uhr gibt es ja endlich Samstag auch mit Fine und Pella. Danke für deinen Besuch, Thomas.
Gerne doch.
Was mit Medien, das Aufbruch-Magazin. Und ich glaube, das war eine riesen Remi-Demi-Stimmung in der vergangenen Woche in deutschen Redaktionen, denn die hatten nämlich alle sturmfrei.
Ja, und bei denen, die weg waren, nämlich die Chefredakteure dieser 20 Redaktionen, da war wahrscheinlich so ein bisschen so ein Klassenfahrtgefühl. Mhm. Also 20 Redakteure, Chefredakteure wohlgemerkt aus Deutschland, waren nämlich in der letzten Woche in New York gemeinsam auf Klassenfahrt, um dort Redaktionen zu besuchen, die sich mit dem Medienwandel beschäftigen.
Soweit die offizielle Fassung. Mhm. Ich habe mal ein bisschen gestalkt, so die Social Media Kanäle von den Chefredakteuren, ob die abends immer so in Bars eingecheckt sind oder so.
Und
soll ich dir mal was sagen?
Nur.
Es war total diszipliniert, vielleicht mal so ein Check-in, und das fand ich ein bisschen dröge. Also,
echt?
Ja, die sind wohl sehr eng am Programm geblieben, aber das Programm ließ sich ja auch lukrativ.
Auf jeden Fall kann man sagen, die waren natürlich bei den klassischen, großen, bekannten yes. Medienmarken. New York Times, wenn man da nicht hingeht, wenn man in New York ist, wohin dann? Wall Street Journal waren sie natürlich auch. Aber eben auch bei Startups wie BuzzFeed oder auch so stiftungsfinanzierten Angeboten wie ProPublica. Ne? Also alles auf dem Besuchsplan. Haben wir auch, glaube ich, über alles hier schon mal gesprochen in den letzten Monaten. Auch zu Recht, wie ich finde. Ich wäre, glaube ich, gern dabei gewesen.
Tja, waren wir aber nicht. Dafür gibt es jetzt einen Reisebericht. Was die Chefredakteure über die Zukunft der Medien gelernt haben, erklärt uns jetzt Oliver Stock. Er ist Chefredakteur von Handelsblatt Online und war bei der Reise dabei. Hallo, Herr Stock.
Guten Tag.
Als ich die Anfrage gestellt habe, haben Sie mir gemeldet, da gibt es viel zu erzählen. Wie war es denn in New York? Was hat Sie am größten überrascht? Was hat vielleicht gar nicht so sehr Ihren Erwartungen entsprochen?
Also wir sind dort mit etwa 20 Chefredakteuren hingefahren und wir haben uns auch etwa 20 verschiedene Medienunternehmen angeguckt. Und ich muss sagen, die größte, was mir am nachhaltigsten hängen geblieben ist, ist eigentlich, wo man heutzutage noch im journalistischen Himmel sein kann. Im journalistischen Himmel kann man eigentlich nur da sein, wo man nicht das Geld zählen muss, wo man irgendeinen Mäzen im Hintergrund hat, der einem sagt, hier ist das Geld und du machst guten Journalismus. Dann kann man wirklich davon sprechen, dass man noch irgendwie im Paradies ist. Da gab es ein Unternehmen, das heißt ProPublica, was tatsächlich einen Stifter, einen Mäzen im Hintergrund hat. Und da haben wir uns sehr wohl gefühlt. Das war toll.
Das Prinzip Stiftungsjournalismus ist ja auch spannend, weil es auch hier in Deutschland ja mittlerweile so die ersten Schritte in diese Richtung gibt, wie zum Beispiel jetzt die Korrektiveinrichtung oder aber auch in NRW ist jetzt ein Gesetz dazu verabschiedet worden, das Stiftungsjournalismus ermöglichen soll. Was würden Sie sich da gerne abgucken oder wo glauben Sie, worin könnte da eine Chance im Stiftungsjournalismus liegen?
Na, Das Gute ist natürlich, dass die wirklich sehr unabhängig sind, dass dort Journalisten sitzen, die sich nicht darüber Gedanken machen müssen, wie sie eigentlich ihr Unternehmen noch über Wasser halten bzw. finanzieren können. Und bei diesen ProPublica-Journalisten, da hat mich besonders beeindruckt, dass deren Erfolgskontrolle das ist, was sie verändern. Das heißt, die decken Geschichten auf, sie schreiben Geschichten und sie haben dann führen ein richtig Protokoll, was nach Erscheinen geschehen ist. Und wenn sich tatsächlich durch ihre Berichterstattung etwas ändert, dann ist das für die der Erfolg. Und genau das wollen auch die Stifter, die da im Hintergrund sind. Und ich muss sagen, das ist natürlich etwas, wovon wir alle nur träumen können. Wir alle, die wir uns tagtäglich darüber Gedanken machen, wie wir eigentlich unseren Vertrieb so organisieren, dass unsere Inhalte gekauft werden und wie wir unsere Werbeformen so organisieren, dass auch die Werbekunden zufrieden sind.
Gerade in diesem Spannungsfeld, was Sie beschreiben, welche Unternehmung, sage ich jetzt mal neutral, weil es kann ja was ein großes, altes, traditionelles Medium sein oder vielleicht auch ein journalistisches Start-up. Wer macht das Ihrer Meinung nach besonders gut aktuell?
Also man muss da, glaube ich, unterscheiden. Es gibt die traditionellen Marken, die wir uns dort auch angeschaut haben. Ich spreche da von Wall Street Journal oder von der New York Times, die komplett digitalisiert sind bereits. Und die aber auch im Netz und in ihren digitalen Erscheinungsformen auf Bezahlinhalte setzen und das auch durchsetzen können. Mehr oder weniger gut, mehr oder weniger erfolgreich, aber immerhin, es gibt da deutliche Erfolge zu verzeichnen. Und auf der anderen Seite hat man in New York unheimlich viele Start-ups. Da spreche ich von BuzzFeed oder Elite Daily oder wie die Dinger alle heißen. Und die setzen komplett auf Werbefinanzierung, auf Bannerfinanzierung, auf Native Advertising und so ein Kram können unglaubliche Erfolge bei der Reichweite erzielen. Das ist aber eben ein anderes Modell als das, was die traditionellen Marken machen. Im Grunde genommen kann man diese beiden sehr, sehr klar voneinander trennen.
Das wäre auch meine Frage. Ist BuzzFeed Journalismus?
Das habe ich die auch gefragt. Und die haben mich natürlich ganz erstaunt angeguckt und haben gesagt, klar sind wir Journalismus. Wir bringen das, was die Leser und was die Zuschauer von uns auch erwarten und was sie auch quotieren. Und deswegen sind wir natürlich Journalisten. Und wir können auch daneben zwischen diesen ganzen, ich sag mal, Katzenvideos können wir auch jede Menge Journalismus unterbringen, den wir selber gut finden. Und insofern sagen die, seien sie die ideale Mischung. Ich glaube, dass das tatsächlich auch eine Form ist, die für junge Startups, für aufstrebende Unternehmen, für Newcomer eine Möglichkeit ist, im Netz erstmal auf sich aufmerksam zu machen und durch eine enorme Reichweite dann auch entsprechende Werbeeinnahmen zu bekommen.
Wie sieht es denn bei BuzzFeed hinter den Kulissen aus? Man kennt die Webseite, man sieht die ganzen Listen, die dort sind.
Das ist sehr beeindruckend. Wenn man durch diese ganzen Startups geht, dann ist das eigentlich so, als hätten die alle im gleichen Film gelernt, wie es aussehen muss. Also sie kommen irgendwo rein, meistens im vierten Stock oder zehnten Stock irgendeines ehemaligen Lagergebäudes. Außen sieht das ziemlich runtergekommen und unscheinbar aus, rote Backsteine, Feuerleitern außen dran. Und dann kommen sie rein und der Fahrstuhl geht mitten in den Newsroom hinein und dort sind dann Stahlträger, die offen sind. Es sind lange, lange Tische. Es hängt über jedem Tisch so eine stählerne Lampe runter. Überall sind Schirme. Es gibt dann bei einigen Unternehmen, wie bei Twitter zum Beispiel, auch ein Rund-um-die-Uhr-Catering, was in diese Newsrooms geschafft wird. Das ist schon, naja, man kann sagen, cool. Ob das mehr Kulisse ist oder tatsächlich sehr funktional ist, ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden.
Sie haben auch von einem, glaube ich, Projekt erfahren, dass eine Unternehmung, ich glaube, das war das Wall Street Journal, Geld von den sozialen Netzwerken haben möchte, dass der Share-Button auf der Seite platziert wird. War das nur so eine Schnapsidee oder ist das ernst zu nehmen?
Na, das ist zumindest ein Denkanstoß. Dahinter steckt ja die Überlegung, dass Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus und wie sie alle heißen, natürlich Firmen sind, die zum Teil auch börsennotiert inzwischen sind, die Geld verdienen wollen. Und diese Firmen, die packen ihre Logos auf die reichweitenstarken etablierten Seiten der Medien dort. Und wenn wir so denken würden, in dem Fall, wie wir das eigentlich immer tun, dass wir sagen, hier ist unsere Seite, du willst dein Logo da drauf packen, natürlich kriegen wir Geld dafür. Das machen wir mit jedem anderen Unternehmen. Nur bei Facebook oder bei Twitter machen wir eine Ausnahme. Eigentlich ist das nicht richtig. Am Ende ist es natürlich immer eine Frage, wer am längeren Hebel sitzt. Und in dem Fall ist es noch so, dass die sozialen Medien sicherlich einen langen Arm haben und auch einen langen Hebel haben. Aber dass ich das mal umdrehen kann und dass Seiten so etabliert sind, dass man sagt, okay, ich nehme aber Geld, wenn Twitter da drauf will. Das könnte eine Diskussion sein, die wir in den nächsten Monaten häufiger führen.
Ich glaube, zum Ende des Trips hin gab es noch das Treffen mit Jeff Jarvis, mit einem Gespräch, der ja so ein bisschen immer sagt, ja, auch ihr deutschen Medien, ihr müsst sozialer sein. Haben Sie den Eindruck, hat Jarvis recht, wenn er sagt, oh, ihr steckt noch zu sehr in euren Elfenbeintürmen?
Ja, Elfenbeintürmen will ich gar nicht sagen. Jeff Jarvis hat einen Satz gesagt, den ich mir gut gemerkt habe. Er hat die Amerikaner sich selber mit den Kanarienvögeln in den Käfigen von Bergleuten verglichen. Wissen Sie, wenn früher die Bergleute eingefahren sind in ihr Bergwerk, dann hatten sie einen Vogel dabei und den hängten sie in dem Stollen auf. Und wenn der Vogel umfiel, dann wussten sie, oh, es tritt irgendwo Gas aus und dann müssen sie schnell raus. Jeff Jarvis hat gesagt, die Amerikaner sind praktisch so ein Kanarienvogel, so ein Frühwarnsystem. Und das, was dort im Moment passiert, das wird in einigen Jahren, in 2-3 Jahren, auch in Europa, auch in Deutschland, sich so abzeichnen. Damit hat er wahrscheinlich in vielen recht, aber umgekehrt setze ich natürlich auch als Handelsblatt-Redakteur darauf, dass es nach wie vor starke Marken gibt, die ihren Content, ihre Inhalte anbieten und verkaufen können und die dafür geschätzt werden, dass man ihnen eben vertraut. Und solche Beispiele haben wir da ja auch gesehen.
Sind Sie auch auf Beispiele gestoßen, wo Sie sagten, oh, zum Glück ist das in Deutschland anders?
Also was mich nachhaltig beeindruckt hat, war ein Private-Equity-Unternehmen, was junge Startups finanziert und auch schon erfolgreich zum Beispiel bei Tumblr und bei Twitter eingestiegen war vor Jahren und dort viel Geld gemacht hat. Und der Chef dieses Private Equity Unternehmens, der hat eine Gleichung aufgemacht. Er hat gesagt, es gibt 7 Milliarden Menschen auf der Welt und das einzige Gut, was wir von denen beanspruchen können als Medienunternehmen, das ist deren Aufmerksamkeit. Diese 7 Milliarden, die müssen schlafen, die müssen essen, die müssen auch noch arbeiten und die müssen vielleicht auch noch sich um ihre Partner kümmern. Das heißt, die Aufmerksamkeit, die die haben, ist begrenzt. Auf der anderen Seite gibt es Content und dieser Content, der wird täglich mehr. Inzwischen haben wir es erreicht, dass dieser Content sich täglich sogar verdoppelt. Das heißt, die Menge an Content ist unendlich und die Aufmerksamkeit, die ist endlich. Und das führt dazu, wenn man das in eine Gleichung stellt, dass der Content irgendwann nicht mehr wert ist und die Aufmerksamkeit einfach den Content irgendwo begrenzt, der aufgenommen werden muss. Und deswegen sagte dieser Private Equity Manager, er wird niemals Geld in ein Unternehmen investieren, was darauf setzt, den Content noch zu verkaufen. Das hält er für die falsche Strategie, für die Strategie, die wirklich von gestern ist.
Was ist denn dann sein Lösungsansatz?
Ja, der Lösungsansatz, das habe ich ihm natürlich oder haben wir ihm auch entgegengehalten als die Vertreter von Good Old Europe, vom alten Europa. Das heißt, dass wir natürlich starke Marken aufbauen, die auch im Netz Glaubwürdigkeit besitzen. Dass wir genau das, was im Netz so in unglaublicher Masse zur Verfügung steht, nämlich Content, dass wir sagen, okay, und wenn du Handelsblatt liest oder wenn du von mir aus Süddeutsche oder Frankfurter Allgemeine liest, dann weißt du, was du hast, dann ist das kuratiert und das ist glaubwürdig. Du kannst ja den Content, den kannst du zwar alles, kannst du dir runterladen, aber du weißt ja nicht, was er wert ist. Und in dem Augenblick, wo Handelsblatt drüber steht, da weiß man natürlich, okay, da haben schon mal welche drüber geguckt und haben den ausgewählt. Und in dieser Kuratierung besteht eine Leistung, die man sich bezahlen lässt. Das ist eigentlich unser Gegenmodell zu dieser etwas frustrierende Gleichung des Private Equity Managers.
Das Interview mit Oliver Stock haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Ihr hört Was mit Medien, das Medienmagazin. Das weltmeisterliche Google Medien Newsroom Magazin, müsste man eigentlich ganz genau sagen. Denn ich glaube, Google und die Weltmeisterschaft, die gehören im Jahr 2014 ziemlich nah zusammen und Google probiert da was Neues aus. Das finde ich sehr spannend, da sollten wir drüber sprechen.
Da sollten wir wirklich drüber sprechen, denn jetzt so im Sommer wollen wir uns ja ein bisschen anschauen über das Verhältnis alte Medien und Google. Da gibt es ja einen gewissen Spannungskonflikt. Ja, wir wollen ja noch von den Verlegern erfahren, warum sie genau sauer auf Google sind. Wir wollen auch nochmal gucken, ob die Monopolmissbrauchsvorwürfe haltbar sind. Da können wir schon mal verraten, dass wir mit der offiziellen Monopolkommission der Bundesrepublik Deutschland in der nächsten Woche sprechen werden. Und die sagen, so in Richtung Politik und auch vielleicht Verleger, macht mal halblang das, was ihr behauptet mit dem Missbrauch, so ist das gar nicht in Wirklichkeit, zumindest wenn man die Standardmonopoldefinition als Grundlage legt. Und da bin ich schon sehr gespannt. Aber auf der anderen Seite finde ich es dann wieder ein bisschen unheimlich, was ich diese Woche erfahren habe, nämlich Google hat ein Newsroom.
Ja, das hat man sich eigentlich gar nicht vorstellen können, weil in meiner Wahrnehmungswelt war das bis jetzt immer so, Google arbeitet ausschließlich mit irgendwelchen ganz geheimen, ganz komplizierten Algorithmen und die spülen dann halt irgendwas nach oben. Dann kommt da vielleicht noch so ein bisschen ein Zusatzalgorithmus rein, der das Ganze werbemäßig super nutzbar macht. Aber ein Newsroom heißt ja, da sitzen auf mal echte Menschen, die da Dinge, die Google anzeigt, beeinflussen und die quasi journalistisch arbeiten. Das war eigentlich bei Google bislang ja eben noch nicht der Fall gewesen. Und das ist echter Neuigkeitswert.
Wir schauen uns jetzt mal das genauer an, denn während der Fußball-Weltmeisterschaft hat Google ja ein Team von ungefähr 20 Leuten in ihrem World Cup Trend Newsroom versammelt. Mhm. Und zwar wollen sie wirklich was machen, was eigentlich dem Sportjournalismus richtig nahe kommt. Sie wollen aus den Daten, die sich aus Suchanfragen während eines Fußballspiels ergeben, dann Inhalte erstellen. Und zwar sind das Infografiken, die Suchtrends widerspiegeln und die wiederum sollen dann möglichst sich über soziale Netzwerke verteilt werden. Also das heißt, die Inhalte sollen möglichst viral gehen und das ist ein Projekt, was ziemlich spannend ist. Herr Peller, was konntest du herausfinden? Wie sieht dieser Newsroom aus?
Also vielleicht erstmal nochmal ganz kurz, wenn für all diejenigen, die das noch nicht gesehen haben. Man kann das schön ja nachverfolgen, auch unter google.com/trends/worldcup. Und dann gibt es nämlich diese schönen Infografiken zu sehen. Ich beschreibe mal gerade mal zwei, dass man es so eben nochmal verstehen kann.
Ja, also ich rufe die auch mal auf. Was ist Google Trends World
ja,
Cup?
Ja, genau.
Habe ich.
Hast du, ne? Hm? Und zwar, also ganz oben sieht man ja jetzt irgendwie zwei Grafiken, die erstellt wurden im Rahmen des historischen 1:7 von Brasilien gegen Deutschland. Und da sieht man zum Beispiel einmal, hat wahrscheinlich jeder gesehen, diesen Brasilianer mit diesem alten Mann, der immer sich um seinen World Cup geklammert hat. Und er hat den ja dann nach dem Spiel einer jungen Deutschen geschenkt. Hat jeder irgendwo ein bisschen mitbekommen. Und Google hat daraus eine ganz schöne plastische Grafik gemacht, zeigt schemenhaft diesen alten Mann und die junge Deutsche. Und darüber steht ganz groß, große Geste. Und dann kommt in etwas kleiner geschrieben, eben dann quasi die Aufbereitung der Google-Suchanfragen. Nämlich dort steht, Suchanfragen nach Brasiliens berühmtem Fan Gaucho da Copa stiegen im Gastgeberland um das Dreifache, als er nach der Niederlage seine Trophäe einem deutschen Mädchen überreichte. Oder ein anderes, überschrieben mit 1 geht noch. Als Jogis Jungs zur Halbzeit gegen Brasilien 5-0 in Führung lagen, stiegen Suchanfragen unter Deutschlands Fans nach höchster Sieg bei einer WM um das 370-fache. Finde ich super. Und da kann man, also ich will jetzt nicht gar nicht, fand genial, finde ich auch sehr genial, aber das dazu vielleicht nicht mehr an dieser Stelle.
Können wir alle vorlesen, sind das hübsch gemacht, ne?
Auf jeden Fall, man kann sich da wirklich drin verlieren, aber. Was auch ganz spannend ist, wenn man mal in diesen Newsroom schaut, da kann man das zum Beispiel tun auf fastcompany.com. Die haben nämlich dem Newsroom einen Besuch abgestattet und das auch bebildert. Und dadurch haben wir jetzt das Glück, auch mal einen Blick in diesen Newsroom reinwerfen zu können. Und eigentlich sieht man da erstmal nur so ein, fast so ähnlich, wie wir das gerade im Interview auch vom Handelsblatt Online-Chefredakteur gehört haben. Große Großraumbüros, so ein bisschen Fabrikloft-Charme, weiße Wände, irgendwie offene Kabel, die an Säulen irgendwie runterhängen. Da sitzen da relativ viele junge Leute an aufgeklappten Laptops. Dann sieht man da immer so ein paar auch Fernsehbildschirme. Und jetzt klicke ich mal diese Bilderstrecke so durch. Wenn es hier nicht hakt, da kommt auch eine Werbeeinblendung. Auf jeden Fall ist es zweietagig. Was mich überrascht hat, dass da eben nicht nur digital gearbeitet wird, ganz basic, sondern dass da auch so Whiteboards stehen, wo alle möglichen Grafiken schon dran geklebt sind oder auch ein paar Zahlen. Und dann arbeiten die wirklich da auch mit Adding und schreiben irgendwelche Auswertungen da dran. Das finde ich sehr spannend. Und überhaupt auch die Zusammensetzung des Teams, die da arbeiten, finde ich sehr spannend. Also 20 Google-Mitarbeiter, noch ein paar Freelancer dazu und echt zusammengewürfelt aus unterschiedlichen Bereichen, also Wissenschaftler, Statistiker, Datenexperten, aber eben auch ja Designer, Redakteure und Übersetzer auch, weil das Ganze wird eben in vielen verschiedenen Sprachen auch zur Verfügung gestellt, ist also quasi echt so ein interdisziplinärer Ansatz und zutiefst journalistisch, das finde ich sehr, sehr spannend.
Und was machen Sie da eigentlich? Und wie zum Beispiel die Arbeit während des Brasilien-Deutschland-Spiels vonstatten ging, das hat ein anderer Bericht gezeigt, den habe ich gefunden, nämlich bei NPR. Das ist ja das öffentlich-rechtliche Radio sozusagen in den Vereinigten Staaten, beziehungsweise ein Sendenetzwerk. Und eine Reporterin war bei dem Spiel dabei und hat das Mikro mitgenommen und hat auch Statements mitbekommen. Und ich fand es eigentlich sehr, sehr spannend. Da gab es nämlich zum Beispiel eine portugiesische Übersetzerin, die sich angeschaut hat, was denn die aktuellen Suchtrends in Brasilien während des Spiels gewesen sind. Und das war die Luciana Meinke-Guimares und die hat es dann so beschrieben bei NPR.
Brazil, what a shame. It's a shame to be Brazilian right now. Shame with the team, with the name of the team.
Also insgesamt alles keine sehr positiven Suchworte, die da herausgekommen sind. Ganz anders war das bei den Deutschen, wenig überraschend. Und da hat die deutsche Übersetzerin Sigrun Erba-Bendel erklärt, was daraus gekommen ist. Und da gab es noch eine Ergänzung vom Datenwissenschaftler Barton Maxwell, der das noch eingeordnet hat.
Höchster WM-Sieg. The meaning behind is what the highest score in a World Cup victory ever. So.
The question in Germany trended up 370 times.
Tja, und das auch nur während der ersten Hälfte. Und was interessant ist, was sie dann gemacht haben, da zum Beispiel auf der brasilianischen Seite nur wirklich traurige Trends gesucht worden sind. Also das, wie wir da gehört haben, mit Brazil, what a shame, war wahrscheinlich noch das harmloseste, haben sie sich entschieden, zum Beispiel nicht diese schönen Grafiken für Brasilien auszuspielen. Und zwar, weil es einfach zu Depri ist. Und Google hat wirklich dann in dem Moment entschieden, zu sagen, oh, wir filtern das, wir drehen das alles nur auf positive Inhalte. Und für die Brasilianer war dann nach dem Spiel nichts dabei, weil es da einfach nichts gab. Und da war so die Frage, ja, warum ist das eigentlich so? Und das sind, glaube ich, so zwei Faktoren. Normalerweise in so einem traditionellen Newsroom, da sagt man ja immer, if it bleeds, it leads, ja. Also je blutiger, desto besser, desto mehr klicken das und desto größer die Schlagzeilen, desto besser kann man die Zeitung verkaufen. Aber in dieser sozialen Umgebung hat sich Google gesagt, virale Inhalte, die verteilen sich viel stärker, wenn sie positiv sind, wenn sie lustig sind oder wenn sie erstaunen. Und das ist ja tatsächlich so, ne? Also was teilt man lieber, womit? Ja,
Schönes machen.
Nur schöne Sachen, genau. Mhm. Und dementsprechend haben sie ihre Aufgaben gefiltert. Und das ist so eine Sache, die vielleicht erstmal ein bisschen befremdlich ist. Also dass hier die Objektivität, die man eigentlich so von den Google-Algorithmen gewohnt ist, also eine vermeintliche Objektivität, dass das hier einfach was ganz anderes ist, so durch diesen Eingriff. Und das fand ich mal wirklich einen sehr spannenden Eindruck, den ich damit genommen habe.
Was glaubst du denn, warum Google das macht? Und ist das sozusagen ein Muster, was sich demnächst noch viel stärker ausweiten wird? Oder ist das so ein Experiment, begrenzter Zeitraum, relativ überschaubar, kann man mit 20 Leuten mal stemmen?
Also ich glaube, da spielen zwei Faktoren von Google eine Rolle. Der erste Faktor ist, dass das tatsächlich eine Werbemaßnahme ist. Die wollen mit ihren Inhalten in die sozialen Netzwerke rein, dass das sich möglichst verbreitet, das Google-Logo mit diesen positiven Gefühlen assoziiert wird. Mhm. Ich glaube, damit wollen sie zeigen, dass Google gut ist. Auf der anderen Seite haben wir ja auch im vergangenen Jahr rund, war das die Bundestagswahl, wo sie ja auch so ein Dossier angelegt haben, wo ja dann auch tatsächlich Videos eingebunden worden sind, die sie mitfinanziert haben, und auch Interviews und wo sie dann auch mit inhaltlichen Partnern in Berlin zusammengearbeitet haben. Also, dass wir immer mal wieder rund um größere Events erleben, dass Google auch redaktionell tätig wird. Und das machen sie noch nicht in ihren Kernprodukten. Also zum Beispiel bei Google News sagen sie ja immer, nee, das ist kein redaktioneller Auswahlprozess, das ist alles durch einen Algorithmus bestimmt. Wobei ich mir da persönlich gar nicht immer so sicher bin. Ich weiß nicht, was sie dort ausprobieren. Ich denke mal, Google macht nichts auch, um nochmal nebenbei Erkenntnisse zu gewinnen. Und wenn das für sie auch noch einen anderen Wert hat, außer einen Werbewert, würde es mich nicht wundern, wenn wir auch noch weitere redaktionelle Tätigkeiten mal dann erleben werden.
Ich fände es auf jeden Fall sehr spannend. Und was ich total toll finde an diesen Inhalten, ist eigentlich, dass die ja, wirklich, muss man schon sagen, konsequent nicht nur auf Teilbarkeit, sondern eben auch auf mobile sozusagen Betrachtung eigentlich getrimmt sind. Ne? Mhm. Also so plastisch, großflächig, es ist irgendwie einfach nur schick. So. Das macht, ich könnte jetzt noch mehr vorlesen davon.
Die Frage ist ja auch so ein bisschen, ist das Journalismus? Also eben bei Oliver Stock, bei BuzzFeed, bei den Listen habe ich ja auch gefragt, ist das Journalismus? Mhm. Und das Zusammenstellen von Inhalten, dass Leute damit sich engagieren und oder also sich befassen und da Sachen teilen und weiterverbreiten, das ist natürlich eine Sache, die vielleicht dem traditionellen Journalismus in Deutschland noch so ein bisschen fremd ist.
Ich finde aber, dass das auf jeden Fall Journalismus ist.
Ja.
Ja.
Müssen wir uns vielleicht noch dran gewöhnen? Ich weiß es nicht.
Mhm. Ich gewöhne mich da so aber ganz gerne dran.
Zeigt uns Google etwa am Ende, wie neuer Journalismus im Netz funktioniert?
Da gibt es, glaube ich, einige in Deutschland, die ausgerechnet das gerne vermeiden würden.
Was mit Medien, das korrespondierende Medienmagazin?
Seit letzter Woche tun wir es regelmäßig. Und zwar schalten wir ins Silicon Valley nach Kalifornien. Denn dort hat in diesem Monat Britta Wedeling offiziell ihren Job als Handelsblatt-Korrespondentin angetreten. Und ja, wir greifen das so ein bisschen ab, sage ich mal, und schauen mit ihr auch, kann man das so sagen, oder?
Naja, wir sind halt neugierig, weil die Frage ist ja so ein bisschen, wie ist das eigentlich so als deutsche Journalistin im Silicon Valley anzukommen? Machen die da die Tür auf, wenn man da an die Pressestellen vorbeigeht, klopft und sagt so, hallo, ich hätte gerne ein Interview oder so. Wie geht das eigentlich? Wie wird man da Freund beziehungsweise Feind? Was ja das Ziel aller Journalisten ist, von der dort hiesigen Szene.
Ja, das fragen wir sie aber selbst und zwar in dieser Woche auch wieder. Britta ist nämlich jetzt bei uns hier in eine Stunde Was mit Medien. Hallo Britta.
Guten Morgen nach San Francisco.
Guten Tag. Hallo. Hier ist es früher Morgen, genau. Wenn ihr das so ankündigt, offiziell in San Francisco, fühle ich mich selber so ganz offiziell.
Okay.
Ist ja auch dann offiziell 10. Tag heute, ne?
Offiziell ist es der 10. Tag, genau.
Ich frage mich an die...
Tatsächlich, ja?
Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Entschuldigung.
Hast du aber.
Und tatsächlich ist es so, dass Pressestellen hier, wie übrigens überall auf der ganzen Welt, meiner Meinung nach eher Geschichtenverhinderer sind, als dass man für ihn Informationen bekommt. Hier im Silicon Valley ist es auch so, dass man tatsächlich als Journalist natürlich als verstärkter Marketingarm sozusagen begriffen wird und nur dann Geschichten droppt, wenn es gerade in die Politik passt.
Dann sollte man misstrauisch sein, wenn die was sagen, ne?
Kommt immer drauf an. Also wenn die dann tatsächlich auch mal was sagen, das ist ja auch festzustellen in den Pressestatements, gerade von großen Unternehmen, dass dann wenig gesagt wird, auch in dem, was dann da gesagt werden soll. Und wenn man da weiter nachhaken möchte und gezieltere, detailliertere Informationen möchte, dann wird man auf irgendwelche Blogposts verwiesen. Das ist zum Teil recht unerfreulich. Und je größer ein Unternehmen wird, desto mehr wird natürlich versucht, das Marketing nach außen hin zu steuern.
Aber was ich ja ganz beeindruckend fand, in der letzten Woche hast du uns berichtet, dass du quasi im Handumdrehen den Ehemann von Marissa Mayer kennengelernt hast. Da möchte ich jetzt wissen, genau, wie diese Geschichte weitergegangen ist.
Also wir sind jetzt gerade dabei, einen Termin auszuhandeln für ein Treffen. Also er ist ja jemand, der insbesondere in alternative und individuelle Startups hier investiert. Und da der hat natürlich einen wahnsinnig vollen Terminkalender. Ich werde ihn jetzt nächste Woche, diese Woche nochmal am Freitagabend treffen und dann werden wir mal überlegen, wie wir diese Geschichte gemeinsam angehen.
Was hast du denn übers Kennenlernen bis jetzt schon so erfahren? Also wie hast du denn dann, wenn die Pressestellen wenig hilfreich sind oder sonst der Zufall bisher eher zuträglich war, hast du schon so eine Methode rausarbeiten können, wie man Leute kennenlernen kann?
Also was mir schon klar war, bevor ich hierher gegangen bin, natürlich ist, dass man andere Wege finden muss, wenn man an den Pressestellen nicht vorbeikommt. Also man muss natürlich ganz gezielt versuchen, sich ein Netzwerk aufzubauen. Dazu existenzielles Ding, man muss mit den Leuten Kaffee trinken gehen. Und Kaffee trinken gehen, bis man einen Koffeinschock hat. Ja. Das habe ich am letzten Wochenende getan. Da war ich in Palo Alto, das ist ja sozusagen die edle Stadt hier mitten im Silicon Valley, wo auch sehr viele der CEOs wohnen. Vom Gepränge her ist es so ein bisschen so, wie man sich Gütersloh Einkaufsstraße vorstellen kann. Also es ist sehr klein, doch sehr
positiv. Die kennt Herr Pähler.
Ja, die kenne ich. Ja, ich bin im Kreis Gütersloh geboren.
Darüber sprechen wir gleich nochmal.
Ungern.
Ich nehme mich auch.
Wo genau? Ach nein, egal.
Reda Wiedenbrück.
Ja, ich komme aus Verl.
Ah, jetzt kommen wir wieder ins Quatschen, siehst du?
So, jetzt reden wir wieder über Content.
Auf jeden Fall gibt es im Palo Alto eine ganz nette Nebenstraße, die Ramona Street. Und da gibt es das Café, in dem alle Silicon Valley Deals ausgehandelt werden. Es ist ein kleines, dunkles, leicht mexikanisch angehauchtes Café, das Cuba Café, wo es hinten so einen Ofen gibt und eine riesige Bank aus Leder, Ledersessel etc., wo sich dann die Facebooks und Googles dieser Welt versammeln, um die nächsten Übernahmen zu besprechen. Und da habe ich mich tatsächlich auch mit einem meiner Bekannten getroffen. Wir haben gesprochen und er hat mir als einer der ersten Journalistinnen überhaupt im Silicon Valley dieses neue Buch von Peter Thiel über den Tisch geschoben. Und ich hatte dann die Gelegenheit, als erste Journalistin da mal reinzuschauen und sozusagen exklusiv dann auch diese Geschichte zu schreiben. Das Buch ist so neu, da fehlen sogar einige Grafiken noch. Die müssen noch gedruckt werden. Also das war ein großer Glücksfall und so muss man das eben auch angehen. Man muss versuchen, sich ein Netzwerk aufzubauen, das sozusagen an den Pressestellen vorbei einem dann die Informationen rüberschiebt. Und dazu muss man Kaffee trinken gehen oder einen Wein.
Aber das kann man ja auch verdammt gut, glaube ich, in San Francisco. Also die Kaffeekultur ist da nicht von schlechten Eltern.
Das ist wahr. Ich habe auch schon ein Lieblingscafé von mir. Das sind zwei richtige Coffee Guys, wie man sich das vorstellt. Die haben es von oben bis unten tätowiert, ja. Baggy-Hose, Mütze, riesige Ohrringe, haben ein Café direkt gegenüber von dem Twitter-Hauptquartier aufgebaut und da gibt es dann diesen feinst justierten mit.
Ist das links vom Starbucks? Ist das links von dem Starbucks oder zufällig? Ich frage jetzt gerade.
Oder rechts davon?
Das ist links, oder? Da war ich nämlich schon mal. Da habe ich ein Sandwich gegessen. Das war total lecker. Ja, das war.
Jetzt nur um dich richtig zu machen.
Nein, das stimmt sogar. Die haben gute Sandwiches. Das ist doch das, oder?
Ich glaube, das kann gut sein. Auf jeden Fall wird damit ja sozusagen mit der Pipette abgemessen, wie der Kaffee dann genau. Man kann wählen zwischen 20 bis 30 verschiedenen Kaffeesorten. Ich war halt völlig überfordert, ja. Aber die Guys haben mich dann sehr gut beraten bei der Auswahl des Cafés.
Mhm. Das müssen wir gucken. Über die Cafés in San Francisco reden wir einfach mal demnächst nochmal weiter. Ja, also Ritual Coffee Roasters ist zum Beispiel nochmal ein Tipp von mir. Aber das dann nächste Woche in Was mit Medien, weil dann erzählt uns Britta, wie es weitergeht bei ihrem Trip in ihrem Abenteuer in San Francisco, Herr Päder.
Ja, dann möchte ich auch noch wieder über meine Heimat mit dir reden.
Das können wir auch gerne machen.
Ja, lass uns das machen.
Das dann nächste Woche, 21 Uhr ist jetzt gleich, das heißt 20 Uhr nächsten Donnerstag hören wir uns wieder in eine Stunde Was mit Medien hier bei D-Radio Wissen. Herr Päder, bis dahin wünschen wir euch eine... Mediale Zeit.
D-Radio Wissen.